Vorhin gesagt, denk an das Mittagessen. Ich dachte, das ist der Hinweis für den Gastprediger wahrscheinlich. Dass ihr betet, dass wir vor 2 Uhr fertig werden. Falls es länger wird, habe ich meine Semmel mitgebracht für die Predigt. Und ich hoffe, wir starten zusammen und wir enden zusammen. Und heute soll es um eine Liebessemmel geben. Ihr kennt Leberkässemmel. Und ich bin nicht aus Bayern ursprünglich, bin 1989 zum Studium nach Ingolstadt gekommen, um zu studieren und die Welt zu verbessern. Habe dort Betriebswirtschaft, Wirtschaftsunternehmensethik studiert, dann auch Philosophie. Und tatsächlich habe ich den Weg gefunden, wie man die Welt verbessern kann. Und das war am Ende des Studiums, 1997, bin ich Jesus Christus begegnet, habe eine Gemeinde getroffen, so wie hier. Jemanden auf dem Basketballplatz, euren Jeff ist unser Charles und den habe ich getroffen und kennengelernt auf dem Basketballplatz ein Jahr vorher. Ich habe immer schon gesucht nach der Wahrheit irgendwie, aber ich habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich von meiner zukünftigen Schwiegermutter Vorträge gekriegt über den Herrn Jesus und habe gehört, dass Jesus wirklich lebt und dass der nicht nur einfach mal da war, sondern dass der tatsächlich lebt, dass der die Welt regiert, dass der einmal wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und dass der dann die ganzen Weltprobleme lösen wird mit einem Mal. Und das fand ich toll. Endlich hatte ich eine Lösung und mehr merkten Maike und ich, dass wir die Lösung nicht sind, dass wir das nicht hinkriegen. Und dann aber in der Zeit wurde uns auch klar, wow, wenn Jesus die Lösung ist und er kommt wieder und er wird jeden richten, der nicht in Ordnung ist, dann habe ich ein Problem, weil ich bin auch nicht in Ordnung. Wir haben dann versucht, 3 Jahre lang die Gebote zu halten, die in der Bibel stehen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein. Aber das klappte gar nicht. Und wir haben gedacht, wie sollen wir das je schaffen? Das geht gar nicht. Und irgendwann dann, im Oktober 1996, sind wir dann zum ersten Mal in die Gemeinde gegangen und ich habe einen Bibelkreis besucht. Und alles, was ich wusste über Jesus von den Kassetten, haben die genauso gesehen. Ganz andere Richtung. Und war dann dort, habe mich weiter mit Jesus beschäftigt und war überrascht, dass es echt Leute gibt, die das lebten, was ich auch von Kassetten kannte. Vielleicht wäre das so, als wenn du heute YouTube anschaust und denkst, wow, Jesus ist großartig, aber wo sind die Leute, die das glauben und das leben? Und tatsächlich hatte ich eine Gruppe gefunden und bin dann dort 3 Monate hingegangen. Bei Bibelstunden, nachher bin ich immer in die Kneipe gegangen, Diskotheken und habe mein Leben weitergelebt. Aber irgendwie stellte ich fest, so, ich muss es ernst machen mit Jesus. Aber wie macht man das? Ich will auch so Gemeinschaft haben. Und dann war irgendwann im Januar, am 6. Januar oder 5. Januar eigentlich, 1997 war ein Mahl des Herrn Feier. Und da gab jemand Zeugnis. Und der sagte, er hat immer versucht, besser zu werden, aber es hat nicht geklappt. Und er ist irgendwann auf die Knie und hat Gott gesagt, Herr, ich schaffe das nicht, bitte rette du mich, befreie mich, vergib mir die Schuld. Ich weiß, du, Herr Jesus, hast die ganze Schuld am Kreuz getragen und bitte vergib mir die Sünden und hilf mir, neu zu leben. Und plötzlich, bing, dachte ich, wow, das fehlte uns die ganze Zeit, das brauchten wir. Und dann gab es noch das Abendmahl und dann sagte der Charlie damals, wenn du nicht eine Beziehung zu Jesus Christus hast, nimm nicht teil. Das ist nicht für dich. Das wäre, als wenn du einen Ehering trägst, obwohl du mit gar niemandem verheiratet bist. Das macht keinen Sinn. Und dann wussten Maike und ich, die war auch damals mit dem Gottesdienst, wir gehören nicht dazu. Wenn Jesus wiederkommt, sind wir nicht dabei. Und wenn Jesus alle zu sich holt, dann sind wir nicht dabei und bleiben zurück. Und am nächsten Tag, 1997, am 6. Januar, in der Nacht zum 7. Januar, war mir klar, Christoph, mit all deiner Mühe hast du nichts geschafft und du musst wieder neu anfangen mit Jesus Christus. Und damals bin ich auf die Knie gegangen, habe ihm bekannt, Herr, ich habe es nicht geschafft, nach deinen Geboten zu leben, ich kann es nicht. Und ich wusste damals, Christoph, du musst es auch nicht, weil der Herr Jesus hat deine Schuld getragen. Und noch eins war mir klar, ich hatte keine Lust weiter wie Christoph zu leben. Denn irgendwie war ich wie die sündenproduzierende Maschine. Immer wenn ich was gemacht habe, ging das wieder schief. Und habe damals auch gewusst, ich will ihm nicht nur die Sünden geben, sondern der soll mein Leben haben, dass der das nehmen kann. Der soll damit machen, was er möchte, denn der kann es alle Male besser als ich. Wie kann man so dumm sein, immer selbst alles zu versuchen und nicht den machen zu lassen, der alles kann. Und das war mir damals sonnenklar, der Maike auch. Und wir haben uns damals dann bekehrt und dem Herrn Jesus unser Leben gegeben. Das war, und es soll nicht unromantisch klingen, sondern viel romantischer, als du dir vorstellen kannst, die beste Entscheidung meines Lebens, auch in Anbetracht dessen, dass ich Maike geheiratet habe. Denn die Beziehung zu Jesus Christus ist viel romantischer als jede andere Beziehung. Weil die Beziehung zu Jesus Christus noch realer ist als die Beziehung zu einem Ehepartner. Noch viel realer. Denn Gott ist ewig und Gott ist immer da. Und Gott wird auch da sein, wenn der Ehepartner nicht da ist. Und die Liebe Gottes ist viel tiefer als irgendetwas, was du auf der Erde erlebst. Aber Gott hat die Ehe eingesetzt, damit wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Damit wir das erleben können auf Erden, was er mit uns vorhat. Deswegen hat er die Ehe eingesetzt. Aber nur Ehe kann man nur leben, wenn man wirklich mit dem Herrn Jesus zusammen ist. Und bevor ich predige und dir das weitersage, was heute das Thema ist, sollst du wissen, ich bin jetzt 26 Jahre gläubig oder rechne 97 bis 2023 sind 26 Jahre. Und ich darf 26 Jahre mit dem Herrn Jesus leben. Und weißt du, was ich lernen durfte? Und wenn du jung bist, hältst du die Ohren zu. Was ich 26 Jahre leben lernen durfte und jetzt weiß, ist, dass ich immer noch der gleiche Arsch bin wie am Anfang. Das Wort benutze ich nicht oft, ja? Gar nicht. Aber wenn ich dir sagen würde, dass ich immer noch ein Sünder bin, dann sagst du, ja, das weiß ich. Oder wenn ich sagen würde, dass ich doof bin, das ist zu harmlos. Es ist nicht so, dass ich irgendetwas mehr gelernt habe. Denn das, was Christoph früher konnte, kann Christoph immer noch. Aber jetzt kann ich das, was Christus kann. Und Christoph kann nur das, was Christus kann, wenn Christoph sich auf Christus verlässt und nicht sein eigenes Ding macht. Und das, was wir heute, was ihr hört in Johannes 15, über die Liebe Gottes, wie wir Liebe leben sollen, ist nicht, dass ich hier stehe und sage, schau mal auf mich, wie ich das gemacht habe, sondern im Gegenteil, ich stehe hier, um dir zu sagen, das durfte ich erleben bei Gott. Und dann durfte ich das erleben bei Missionaren, die uns die Liebe weitergegeben haben. Und dann versuchen wir, einfach das zu leben, was Gott uns gegeben hat, mit seiner Kraft und mit seinem Denken. Und wenn wir uns heute den Predigttext angucken, dann wird es am Anfang dir vielleicht erscheinen, alles klar, kenne ich. Aber ich glaube, du wirst irgendwann einen Knoten ins Hirn kriegen. Und ich hoffe, du denkst, es liegt nicht an mir, sondern du wirst den Knoten lösen. Denn das, was unser Ziel ist, ist, jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, das sortieren und dann die Dinge neu ordnen. Vielleicht so wie beim Rasen oder Gras. Ich weiß, mein Papa damals, der wollte den Rasen reinkriegen. Und dann hat er gesagt, Christoph, du kriegst für jedes, was hat er, 10 Cent oder mehr, 50 Cent? Ich glaube 10. 10 Cent für jedes Unkrautstück kriegst du 10 Cent. Und dann habe ich mich an den Rasen rangemacht und habe rausgestochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da hatte ich eine, damals war das D-Mark, eine D-Mark. Dann nochmal das gleiche, ruckzuck war ich bei 20 D-Mark und dumm wie ich war, habe ich ihm gesagt, ich bin bei 20 angekommen. Ich hätte wahrscheinlich bis 200 weitermachen sollen. Und dann habe ich immer gefragt, was muss man denn hier rausmachen? Und dann hat er mir damals gesagt, alles das, was nicht Gras ist, das ist Unkraut. Und ich weiß gar nicht, kennst du eine Definition von Unkraut? Mein Papa hat immer gesagt, alles, was nicht Gras ist, ist Unkraut. Später, 20 Jahre später, hatte der einen Garten, da wuchs alles. Und wenn du dir jetzt Gärten anguckst, da sind Gänseblümchen, da sind Veilchen. Mein Papa hatte Disteln, die wunderschön blühten. Plötzlich waren Disteln gar kein Unkraut mehr, sondern Pflanzen. Und so kleine Kräuter, die waren lecker. Man kann Sauerampfer essen und muss es nicht aus dem Rasen rausstechen. Und plötzlich mussten wir alle umdenken, so Papa, früher war das Unkraut, jetzt pflegst du das und kultivierst es. Und so ist das Leben manchmal. Du schmeißt raus und schmeißt raus und schmeißt raus, weil du irgendein Ziel hast und stellst fest, du hast ganz viel rausgeschmissen, was eigentlich wertvoll wäre, was man eigentlich brauchen kann, was Schönes im Leben. Und dann ist nicht Rasen und Unkraut, sondern es gibt Rasen, es gibt Heilpflanzen, es gibt schöne Pflanzen und dann gibt es noch irgendwas, was alles kaputt macht. Und das ist in unserem Kopf auch so. Manchmal haben wir schwarz-weiß, aber da gibt es Dinge, die müssen ganz neu geordnet werden. Und ihr habt das gesungen. Lass unser Denken geprägt sein von dir und lass uns nochmal beten dafür. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns deine Liebe zeigst, dass du so wunderbar bist. Und Herr, wir wollen mit dir leben. Du sagst das, dass wir dich lieben sollen. Und das ist das größte Angebot, das es überhaupt nur gibt, dass wir dich lieben dürfen, mit dir zusammenleben dürfen, wie Mann und Frau zusammenleben, so mit dir, aber noch viel inniger. Ich kann nur staunen, dass du uns einlädst, mit dir zu leben und dass du uns deine Liebe zeigst und dass du uns dann als Botschafter deiner Liebe aussenden willst. Dir sei Dank dafür. Lass uns das lernen, in Jesu Namen. Amen. Wir haben gelesen in Johannes 15 und ich werde auf den Anfang nicht groß eingehen, nur insofern, als es uns zeigt, wie wunderbar Gott eine Beziehung lebt. Dort heißt es in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn er nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kannst du etwas ahnen von dieser unglaublichen Beziehung? Könntest du das vorlesen in Bezug auf deinen Ehepartner? Bleib in mir, dann bringst du viel Frucht, denn getrennt von mir kannst du nichts tun. Würdest du die Ehe so leben? Ich denke, das wäre mein Wunsch. Alles zusammen, wir sind ein Fleisch. Aber verstehst du, dass die Beziehung zu Jesus realer ist und inniger ist als jede andere Beziehung auf Erden? Ich könnte als Mann nicht sagen, Maike, ich bin der Weinstock, du bist die Rebe, wenn du in mir bleibst, mit mir verbunden, dann wird alles gelingen. Das bringe ich nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Aber Jesus möchte so eine enge Beziehung zu uns, dass er überall mit uns hingeht, alles mit uns macht. Das ist, was echte Liebe ist. Und wir können sehen, ohne Jesus können wir keine Frucht bringen. Wie kann man Frucht übersetzen? Und wir könnten sagen, vielleicht Erfolg im Leben, Sinn im Leben, etwas erreichen. Wie können wir was erreichen im Leben? Was macht das Leben sinnvoll? Und die Wahrheit ist, ohne Gott wirst du nichts erreichen können, was irgendwie Bestand hat. Kein Geld wird bestehen, wenn du einmal vor Gott stehst. Kein Erfolg im Job. Ich denke manchmal, wenn Messi da steht oder Ronaldo und der steht vor Jesus und Jesus fragt, Ronaldo, was kannst du? Und dann steht er da so. Was denkst du, wird Jesus sagen? Ich denke manchmal, was könnte der für Fußballtricks zeigen, wenn es ihn interessiert? Ich weiß es nicht. Wo der den Ball herzaubern könnte, da sieht Ronaldo blass aus wahrscheinlich. Was soll's? Aber dass es wirklich zählt ist, eine Beziehung mit Gott und für ihn zu leben, das Leben mit ihm zu gestalten und eine Beziehung zu haben, die auch hält, wenn alles auf Erden vorbei ist. Denn machen wir uns nichts vor, das wird nicht besser. Gar nicht. Das war der Grund, warum ich damals Wirtschaftsunternehmensethik studieren wollte, um die Welt besser zu machen. Aber es wird nicht besser. Aber Jesus Christus kann das. Was immer wir im Leben wollen, ohne Jesus Christus, wirst du das nicht können. Und das musste ich einsehen, bevor ich zum Glauben kam, sodass ich zum Glauben kam. Und selbst im Glaubensleben heißt es nicht, weil du Christ bist, bist du besser. Sondern mit Christus und durch Christus bist du besser. Wenn er das wirkt, aber nicht, wenn ich das wirke. Und dann sagt er in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. In der Beziehung zu ihm geht alles. In letzter Zeit habe ich manchmal so Midlife-Crisis, keine Ahnung, nein. Ich bin 55, habe Kinder von 24 bis 16, na bis 15, bald 16. Und manchmal sitze ich da und denke, ich bin Papa, jeder macht so seins. Was wird sein, wenn die alle ihre Familien haben? Und dann sitze ich da als Papa und denke, das ist so schön, wenn mal jemand kommt, ohne was zu wollen. So, Papa, kannst du mich mal fahren? Oder Papa, darf ich heute weg? So mit der Idee, wenn ich nicht darf, bin ich sauer. Oder Papa, gibt's Geld? Papa dies, Papa das. Und manchmal sitze ich da und denke, ich würde es lieben, wenn einfach jemand kommt und sagen würde, Papa, wie geht's dir eigentlich? Dann wäre ich wahrscheinlich im ersten Moment ich überrascht. Vielleicht würde ich was Dummes sagen, so seit wann interessiert das hier? Aber das soll ich einfach nicht sagen. Und manchmal ist es einfach nur, Papa, wie geht's dir? Oder Papa, schön, dass du da bist. Kannst du das als Eltern verstehen? Als Mama vielleicht, wenn die Kinder nur kommen und sagen, Mama, schön, dass du da bist, sind die wieder weg. Und du denkst so, hey, toll, die haben was gesagt, einfach so. Wenn du Eltern bist, weißt du das. Wenn du Kind bist, denkst du, man muss nicht übertreiben. Ne? Zu viel Freundlichkeit hilft nicht. Nur so ganz wenig, ohne ein Ziel. Einfach so, Papa, schön, dass du da bist. Papa, wie geht's dir denn? Und dann kannst du einfach mal erzählen. Wunder dich nicht, wenn die nach 5 Minuten wieder gehen. Erzähl nicht das ganze Drama. Gott ist ein Papa, mehr Papa, als ich das sein kann. Mit einer Liebe, die größer ist, als ich als Papa je Liebe für die Kinder habe. Und kannst du dir vorstellen, wenn wir so dicke sind, wie schön das wäre für Papa, einfach mal zu kommen und sagen, Papa, aber Vater, schön, dass es dich gibt. Und machst du wieder weiter. Kein Problem. Oder du kommst und sagst, Papa, wie geht's dir eigentlich mit der Situation in der Gemeinde? Wie siehst du das? Und dann hörst du einfach zu, was er dir sagt. Liest Gottes Wort. Verstehst du, Gott ist, der wartet auf dich. Und der will diese Beziehung. Und das sehen wir hier. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wenn du in dieser Verbindung bist, jeder Vater sagt, nimm mein Geld, nimm mein Auto. Wenn es kaputt geht, macht nichts. Ich sage das nicht vorher, sonst meinen die, die können extra gegen die Wand fahren. Aber es gilt so. Nimm das Auto und wenn es kaputt geht, ich zahle den Schaden. Ich bin dein Papa. Aber was wichtig ist, ist, dass man Papa ernst nimmt. Als Papa, dann gibt er alles. Aber wenn man nur ausgenutzt wird, dann muss man sagen, Achtung, Achtung. Gott ist so lieb, dass er sich sogar ausnutzen lässt und darauf wartet, dass wir mit ganzem Herzen zu ihm kommen. Und er ist so lieb, dass wir als Kinder eingeladen sind in die Gemeinschaft zwischen dem Sohn und dem Vater. Hier heißt es in 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das ist der Vater und der Sohn, die haben eine Beziehung und jetzt kommt der Sohn und holt dich mit und sagt, komm mit zum Papa, komm mit. Du darfst mit dabei sein. Das ist nicht einfach, weil man kann nicht einfach mit nach Hause. Vielleicht ist es bei euch so, wenn Gäste kommen oder so, ihr bringt als Kinder Gäste mit, dann muss man die Schuhe ausziehen, oder? Damit die nicht alles dreckig machen da. Und so ist es bei Gott. Du kannst nicht einfach zu Gott gehen. Erstmal muss der Dreck weg, die Sünden weg. Und dann kannst du zu Gott, aber dann kannst du in dieser Beziehung mit Gott leben. Und was prägt diese Beziehung mit Gott? Ganz einfach. Der Herr Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Was sollen wir tun? Und er hat gesagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Die zwei Dinge sind alles, was eigentlich zu tun ist. Alles andere ist nur der Kommentar dazu. Wie machen wir das denn jetzt? Und alles andere ist der Weg, wie du wieder zurückkommen kannst, wenn du versagt hast und es nicht geschafft hast. Der Weg vom Kreuz. Was für ein riesiges Angebot. All das, was der Herr Jesus vorher sagte, der Weinstock und die Reben, was so eng ist, die Beziehung zum Vater, wo du eingeführt wirst durch den Sohn, all das ist gesagt, damit du Frucht hast, erfolgreiches Leben. Und das, was ganz besonders schön ist in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Was wir jetzt angucken, das ist dazu da, damit deine Freude völlig wird, richtig gut. Nicht irgendwie eine Last, sondern damit deine Freude völlig wird, damit du mit dem Vater zusammen und dem Sohn diese Beziehung hast und dann das tust, was Gott dir sagt und dann echte Freude erlebst im Leben. Ich glaube, dass wir meistens deswegen keine Freude haben, weil wir falsch denken und nicht göttlich denken, sondern menschlich. Gucken wir uns an, was ist göttliches Denken? Und dann versuchen wir das zu korrigieren oder ermutigt zu sein, Mensch, das habe ich immer so gemacht. Unsere Aufgabe ist, in der Familie Gottes zu leben und zu lieben. Wie macht man das? Und hier landen wir bei unserem Liebesbrötchen, der Liebessemmel. Vers 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und dann in 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist, was unsere Semmel ist. Du hast quasi oben ein Brot und unten ein Brot und das hält alles zusammen. Kannst du das sehen? Vers 12 ist das hier. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. In 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Deswegen unser Liebesbrötchen. Die Frage ist, was ist denn Liebe? Was macht es aus, die Semmel? Weil Semmel ohne Inhalt ist nicht wirklich gut, für mich nicht. Und jetzt kommt, was ist der Inhalt? Was macht die Semmel zu einer echt guten Semmel? Und das ist, was von Vers 13 bis Vers 16 da drin steht. Was ist denn Liebe? Ich kann mich erinnern, meine Mama, als sie Grundschullehrerin war, dann hat die gesagt, wenn sie gesagt hat, in der ersten Klasse, der Peter liebt die Mary, dann haben die alle peinlich. Und mittlerweile fällt mir sogar schwer, wenn ich in der Gemeinde zu jemandem sage, einem Bruder, hey, ich liebe dich, und jemand anders hört zu, da denke ich, was denken die anderen? Wir haben so ein komisches Ding von Liebe. Was ist denn Liebe? Was bedeutet das? Und die Verse, die hier dazwischen stehen, die machen uns klar, was ist jetzt richtige Liebe? Der Maßstab steht in 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Gucken wir an, wie Jesus uns geliebt hat und wir nehmen eine Bibelstelle, die dir wahrscheinlich vertraut ist, Römer 5, Vers 8. Schlagen wir das auf, Römer 5, Vers 8. Und da macht der Herr Jesus uns das richtig klar, oder der Paulus macht uns das klar, wie der Herr Jesus das machte. Und Römer 5, Vers 8, starten wir ab 6. Wir lesen ab 6 und achte mal drauf, was sind das für Leute, die Jesus liebt? Was tat er und was sind das für Leute? Denn das ist wichtig. Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch ganz nett waren. Nein, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Hast du dir das mal angeschaut? Lieben heißt, was hat er gemacht? In Römer 5, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe heißt, ich gebe mein Leben. Das ist ganz interessant, der Begriff geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt. Immer wieder, Epheser 5, 1, 2, da heißt es, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst hingegeben hat. Liebe heißt, ich gebe. Und Jesus hat alles gegeben, was er hatte. Und jetzt Achtung, für wen? Für was für Leute? Schau kurz in Vers 6. Was kannst du in Vers 6 sehen? Für was für Leute? Nummer 1, Kraftlose. Das sind Leute, die nichts selber können. Und die sollst du lieben. Das ist ungefähr, als wenn du in der Schule bist und du darfst wählen deine Fußballmannschaft. Du bist der Erste. Wen wählst du? Erstmal die, die keinen Fußball spielen können, oder? Nicht so ganz, du willst gewinnen. Erstmal die Besten. Aber das ist nicht, was Gott getan hat. Der hat nicht sein Leben gegeben für die Besten der Besten. Mal gucken, boah, die kann ich gebrauchen, sondern die, die kraftlos waren, die gesagt haben, ich kann nicht. Zweitens, in Vers 6, was steht da? Für Gottlose gestorben. Das sind Leute, die sagen, ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht. Also ich komme allein zurecht. Mit Gott habe ich nichts zu tun. Gottlose. Für die ist er gestorben und die liebt er. Punkt 3 in 5,8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vers 7 sagt, naja, also es stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, vielleicht, ja, für die Guten. Vielleicht gebe ich mein Leben für meine Kinder. Aber wenn einer ständig gegen dich ist, nie das beachtet, was du machst, dir vielleicht noch die Zunge rausstreckt und sagt, pff, du kannst mich mal, dann für den sterben. Wer macht es? Und dann sehen wir noch in Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, das ist nicht nur irgendwie, du kannst mich mal, sondern dagegen kämpfen, wirklich gegen Gott kämpfen. Für solche Leute ist Gott, ist der Herr Jesus gestorben. Vergiss es nie. Das ist die beste Botschaft der Welt. Denn es kommt gar nicht auf dich an, wie du dich verhältst, ob du errettet werden kannst oder nicht. Gerade nicht. Sonst hätten wir nie eine Chance. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber wenn du zu Jesus kommst und das annimmst, was er für dich getan hat, und die Schuld auf Jesus lädst und seine Gerechtigkeit annimmst und sagst, Herr Jesus, ich habe nichts zu bringen, ich bin kraftlos. Ich weiß, ich war gottlos, ich wollte von dir nichts wissen. Ich weiß, ich habe deine Regeln nicht befolgt, ich bin ein Sünder und ich weiß, ich habe noch gegen dich gekämpft als Feind. Wenn du das bekennst, dann wird dein ganzer Schrott auf Jesus gelegt, der ist am Kreuz gestorben und er gibt dir seine Gerechtigkeit. Und fortan sieht Gott dich wie Christus. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in Christus. Hier ist, wo es Liebe ist. Liebe hat nichts zu tun mit, den mag ich. Komm zu mir in meine Gruppe, wir werden zusammen gewinnen. Der kann mir Gutes tun. Sondern die Übelsten der Übeln, denen das geben, was du geben kannst. Das ist unser Vorbild. Wir gehen zurück mit der Idee zu Johannes 15. Und wie gesagt, ich sage dir das nicht, weil ich das so super kann. Ich habe auch keine Lust oft, wenn jemand mich blöd angrinst, dann dahin zu gehen. Oder wenn einer mir die Zunge rausstreckt. Oder wenn einer sagt, ich kann nicht leiden. Aber Christus war so. Leute, die gesagt haben, lass uns in Ruhe, dein Blut komme über uns, für die ist er trotzdem gestorben. Welche, die ihn ans Kreuz genagelt haben, für die ist er trotzdem gestorben. Und das ist die Art von Liebe, die Gott von uns möchte. Und bevor wir weitermachen, denkt dran, was in 15,11 stand. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist nicht, um dich zu quälen, sondern es ist, um dir Freude zu geben, damit du erleben kannst, was Gott durch dein Leben tun kann, wie du ein Leuchtturm sein kannst in einer Welt, die völlig verdorben ist. Denn daran soll jedermann erkennen, dass ihr Jesu Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und wenn ihr das lebt, so wie ihr das auch als Gemeinde macht, dann wird es ein Leuchtturm sein. Jetzt müssen wir zur Liebessemmel kommen, was muss rein? Und wir gucken uns einfach an, in den Versen von 13 bis 16, was hat Jesus getan? Nicht, was müssen wir tun, sondern was hat Jesus getan? Denn wenn wir das tun, was Jesus tut, dann erfüllen wir den Auftrag. In 12 steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wie hat er denn geliebt? Nummer 1, größere Liebe hat niemand, als dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Punkt 1, sein Leben lassen. Ich würde sagen, das ist das Fleisch auf der Semmel, oder? Also, hier ist die Liebessemmel mit bayerischem Bierschinken. Wir könnten auch Leberkässcheibe da rein tun, ja? Das Fleisch hier ist sein Leben einsetzen für den anderen. Liebe heißt geben und im Äußersten sein Leben geben, seinen Leib einsetzen. Zweiter Punkt. Da heißt es, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Achtung, Achtung, vielleicht hast du einen Knoten im Kopf. Sagt Jesus, wenn du machst, was ich will, dann bist du mein Freund. Ist das gemeint? Nein, ganz bestimmt nicht. Dann würde er von uns erwarten, dass wir was machen, aber so ist er nicht. Sondern er würde sagen, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also wenn ihr wirklich das tut, und euer Wunsch ist es, mir zu gehorchen, dann sehen wir die Freundschaft. Es ist das Erkennungszeichen, nicht die Bedingung, okay? Das ist das Erkennungszeichen, nicht die Bedingung. Ganz kurz, ab wann wird ein Apfelbaum? Wenn er gepflanzt wird oder wenn er Äpfel trägt? Schwer? Wann wird er ein Apfelbaum? Wenn er gepflanzt wird. Ist es auch ein Apfelbaum, wenn er keine Äpfel hat gerade? Alles klar. Aber wann siehst du, ob es ein Apfelbaum ist? Wenn er Äpfel trägt. Ich bin so dilettantisch, ich sehe das am Baum nicht. Ich sehe nur Äpfel, Apfelbaum, Birnenbaum, Dorn, oh, Dorn. Und so ist es hier gemeint. Jesus sagt in Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Man kann erkennen, wenn du das tust, was Jesus sagt, wenn sein Wunsch dir Befehl ist aus Liebe, oh, das sind Jünger Jesu. Schau mal, die gehen in den Gottesdienst, weil der Herr Jesus sagt, die sollen sich versammeln. Das sind Jünger Jesu. Oh, guck mal, warum machen die das? Warum vor der Ehe kein Geschlechtsverkehr und erst heiraten und dann? Was sind das für Leute? Die müssen was mit Jesus zu tun haben. Verstehst du? Liebe zeigt sich in Gehorsam. Liebe und Gehorsam sind ein Paar. Wenn du das nicht glaubst, in 14, Johannes 14, Vers 15, du kannst 15, 14 nehmen, 14, 15, egal, du landest immer beim gleichen Gedanken. Dort heißt es in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das ist nicht die Bedingung, sondern die Folge. Wenn du mich wirklich liebst, hältst du meine Gebote. Stell dir vor, meine Frau sagt, Schatz, kannst du den Müll raustragen? Und ich sage, nee. Was würdest du denken von meiner Beziehung zu meiner Frau? Zweite Szene, Schatz, kannst du den Müll raustragen? Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich gehorche sofort. Was würdest du denken? Was zeigt Liebe? Oder du sagst den Kindern, könntest du bitte das Zimmer aufräumen? Mäh, schon wieder. War doch erst vor 2 Monaten. Oder du sagst den Kindern, könnt ihr bitte das Zimmer aufräumen? Papa, du hast so gute Ideen. Danke, dass du mich vor dem Chaos befreist. Ich werde es sofort tun. Verstehst du? Nicht schwer für dich zu erkennen. Wenn du siehst, dass jemand folgt, freiwillig und die Gebote befolgt und tut, wow, haben die eine Beziehung, das ist großartig. Aber wenn du siehst, dass jemand, man kann auch rausbringen, mache ich, Mama. Auch gut gemacht, ne? Einmal nicht fallen gelassen, kein Dreck auf dem Boden. Aber die Einstellung war nicht toll. Das ist, was Jesus meint in 14. Wenn du das machst, weil du Jesus liebst, dann wird man erkennen können. Das ist nicht die Bedingung. Jesus liebt dich auch, wenn du am Anfang so machst. Okay, dann gehe ich halt in die Stadt und verteile Traktate. Ist okay, fang so an. aber bleib nicht dabei stehen. Sondern fang an, das zu machen und dann Freude zu kriegen im Dienst. Und das Gleiche gilt für Liebe. Fang an. Mach keinen Spaß am Anfang. Aber daran wird man erkennen. Wir müssen zurück zu unserer Liebessemmel. Das dort ist, ihr seid meine Freunde, aber das war nicht, was er gemacht hat. Nummer eins war, was er gemacht hat, größere Liebe hat niemand, als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde und sogar für seine Feinde und für Sünder. Der nächste Punkt, den wir haben in 15 ist, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Was ist Liebe? Nicht nur, dass du dein Leben gibst, sondern dass du alles weitergibst, was du vom Vater hast. Wir haben das in der Einleitung gehört. Gottes Worte machen Leben. Gottes Worte schenken ganz Neues. Und Gottes Wort ist, was dich verändert hat, hoffentlich, und was andere brauchen. Wenn du wirklich jemanden liebst, gibst du dein Leben, aber du gibst ihm auch Gottes Worte. Ich will euch nur ein Zeugnis geben, das ist so verrückt, habe ich noch nie gehört. Wir hatten eine Frau, oder wir haben eine Frau, mit der haben wir Kontakt, die ist gläubig, die kommt aber nicht zur Gemeinde. Die hat seit längerem eine Ehekrise, wirklich schwierig. Und die weiß nicht, wie sie fertig werden soll mit ihrem Mann und ihr Mann wahrscheinlich auch nicht mit ihr. So ist es immer. Und die hat irgendwann angerufen und hat ein Problem. Und dann hat sie angerufen und gesagt, sie hat Folgendes gemacht. Sie wusste nicht mehr weiter, hat zu Gott gebetet, hat die Bibel aufgeschlagen und einen Text gefunden und sie war so ermutigt und hatte Mut, weiterzumachen. Stell dir die Szene vor, Frau in der Ehekrise mit dem Mann, der muss immer kommandieren und sagt ihr, was zu tun ist und sie will das nicht, weil was weiß der schon. Und jetzt hat sie die Bibel aufgeschlagen und hat einen Text gefunden, der sie so ermutigt hat, Gott zu folgen. Jetzt sage ich dir den Text und du kannst dich fragen als Frau, ob du jemals schon mal dieses Gefühl hattest, wow, das löst alle meine Probleme in der Ehe. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, nee, echt? Das hat die ermutigt? Ich kenne nicht eine Frau, die das je ermutigt hat, wenn ich das vorgelesen habe. Also, wenn jemand die Bibel kennt, 1. Petrus 3, Vers 1. Und du musst wissen, 1. Petrus 3, Vers 1, da erzählt er davon, dass wir als Sklaven Schläge auf uns nehmen sollen wegen der Liebe Christi, weil ja Christus auch Schläge auf sich genommen hat und dadurch seine Liebe bewiesen hat und wir sollen in den Fußstapfen laufen und dann auch Schläge auf uns nehmen, um Christi willen, um ein Zeugnis zu sein. Und jetzt kommt das Wort, das unglaublich ist, in 1. Petrus 3, 1, gleicherweise, also so wie vorher. Und was steht dann da? Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten, Anlegen von Goldgeschmeide oder das Anziehen von prächtigen Gewändern, sondern dass der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Hat es bei dir gefunkt als Frau gerade? Du gehst nach Hause und sagst, ja, jetzt habe ich die Lösung meiner Eheprobleme. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, na, das kann nicht sein. Echt? Ja, echt. Weißt du, Gottes Wort kann Dinge, die kein Mensch von uns kann. Sprich, in Situationen rein, wo jemand genau weiß, das ist von Gott. Du kannst es lesen und denken, habe ich eher Schwierigkeiten mit dem Abschnitt. Aber Gottes Geist weiß, wann er was sagt. Und unsere Aufgabe ist, gib's weiter. Gib weiter, was du von Gott weißt. Mach nicht deine Strategie. Dann gibt es so weiter, wie Gottes Wort ist und Gottes Wort wird wirken, weil das mächtigste Instrument ist, was es überhaupt auf Erden gibt. Wir geben unser Leben und wir geben Gottes Wort weiter. Wir gehen zurück und haben noch zwei Punkte für unser Super-Sandwich. Hier mussten wir Gottes Wort weitergeben, ist der Salat, vielleicht das Gesunde dabei. Und jetzt haben wir noch zwei Dinge. Vers 16, was hat der Herr Jesus gemacht? Der sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Liebe ist das Leben geben. Liebe ist alles weitergeben, was man vom Vater hat. Liebe ist den anderen fördern, dass der Frucht bringt. Den anderen fördern in seinem Auftrag mit Gott. Das könnten wir vielleicht die Tomate nehmen. Das ist die Frucht dabei. Okay? Lieben heißt, ich fördere den anderen, damit der näher zu Gott kommt und damit er Frucht bringen kann für andere und das Werk weiter tun kann, was Gott möchte. Das ist Liebe. Der Jesus hat uns geliebt, dass er uns einführt in die Beziehung zum Vater, hat sein Leben dafür gegeben, damit wir vom Vater alles kriegen, was wir brauchen fürs Leben und damit wir als Jünger weitergehen und andere Menschen einladen. Und das ist echte Liebe. Der liebt, gibt sein Leben. Der liebt, gibt Gottes Wort weiter. Der liebt, hilft dem anderen, seine vor Gott richtige Position einzunehmen und Frucht zu bringen. Und jetzt kommt der Knaller bei der ganzen Sache. Am Ende heißt es dort, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ein Freund, jemand, der liebt, wählt den anderen aus, damit der Frucht bringen kann, damit der alles erfährt vom Vater und ist bereit, sein Leben dazu einzusetzen. Wir hatten das bei der Mannschaft. Ich suche nicht die aus, die mir gefallen oder wo ich sage, da kann ich von profitieren, sondern ich suche die aus, in die ich investieren kann, die ich fördern kann. Ich suche die aus, die was vom Vater brauchen und ich suche die aus, in die ich mein Leben einsetze. Das ist noch die Gurke bei dem ganzen Sandwich. Eigentlich wären wir jetzt fertig und du wüsstest alles. Und ich muss noch 5 Minuten nehmen. Wir wissen alles und du kannst jetzt anfangen. Es gibt einen Punkt, den diese Predigt zerstören wird. In den meisten Fällen, wo sowas gepredigt wird, wirst du da sitzen, wow, das wäre schön, wenn ich so einen Freund hätte auch. Das wäre schön, wenn mich jemand so lieben würde. Ich warte darauf. Ich sitze hier in der Gemeinde und warte eigentlich darauf, dass endlich jemand sein Leben einsetzt für mich, dass endlich jemand mir das Wort weitergibt, dass endlich jemand mich aussucht und mich fördert. Ist es so? Und jetzt kommt zum Schluss etwas, das wird dein Hirn durcheinander bringen und vielleicht wirst du das nicht lösen können, aber mach dich auf den Weg. Wenn du dir die Textstelle genau anguckst, dann sagt der Herr Jesus, wer ist ein Freund? Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, meine Freunde, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Jetzt kommt der Knaller. Wenn du den Satz vervollständigen würdest, ein Freund ist jemand, wie würdest du den weiterführen? Ein Freund ist jemand, ein Freund ist jemand, nochmal, er stirbt für einen. Und das steht hier nicht. Weil so denken wir oft, es ist nicht ganz falsch, aber es steht so nicht da. Gucken wir kurz, hier ist der Herr Jesus, hier sind die Freunde. Der Herr Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Warum sind es seine Freunde? Weil die das Leben für ihn gegeben haben? Warum sind sie seine Freunde? Merkt ihr das? hier ist Jesus, hier sind die Freunde. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, weil ich mein Leben für euch gebe. Hä? Also ein Freund ist jemand, für den ich mein Leben gebe. Nicht andersrum. Andersrum ist selbstsüchtig. Du bist mein Freund, weil du dein Leben für mich eingesetzt hast. Nee. Du bist mein Freund, weil ich mein Leben für dich einsetze. Ihr, ich nenne euch Freunde, weil, wer hat wem alles gesagt? Der Herr Jesus den Freunden. Ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles verkündigt habe. Ihr seid meine Freunde, weil ihr mich ausgesucht habt? Nee. Ihr seid meine Freunde, weil ich euch zu Freunden gemacht habe. Und ihr seid meine Freunde, weil ich euch fördere. Wenn du jetzt den Satz vervollständigst, ein Freund ist jemand, geht es gerade so, was ist denn das für ein Denken? Ein Freund ist jemand, für den du dein Leben lässt. Ein Freund ist jemand, dem du alles erzählst. Ein Freund ist jemand, den du aussuchst. Und ein Freund ist jemand, den du förderst. Und jetzt kommt der Knaller. Wie macht man Freunde? Variante 1. Du sitzt da und wartest drauf, dass jemand sein Leben lässt für dich, dass jemand dir alles weitergibt. Du wartest drauf, dass jemand dich aussucht und du guckst, dass jemand dich fördert. Hier ist Variante aus Johannes 15. Ein Freund, wie macht man Freunde? Du schaust dir an, wer ist gottlos, wer ist Sünder, wer braucht Hilfe? Und du suchst den aus. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Du suchst dir jemanden aus, der Hilfe braucht. Du betest für den und überlegst, ob das was wird. Und dann entscheidest du dich, den zu fördern, dass er näher zu Gott kommt. Und dann gibst du ihm alles weiter, was du von Gott weißt. Und du bist bereit, dein Leben einzusetzen. Verstehst du, dass wir beim Begriff Freund sind wir so selbstsüchtig? Wir definieren Freunde als jemand, der etwas für mich tut. Und wenn er genug für mich getan hat, dann nenne ich den Freund. Aber Jesus hier macht es nicht so. Das ist unser Anker, das Beste, was passierte im Leben. Denn wenn wir nur Freunde von Jesus wären, wenn wir alles richtig machen, dann wären wir längst weg vom Fenster. Das Blut Jesu macht uns zu seinen Freunden, weil er entschieden hat, uns auszusuchen, weil er entschieden hat, uns zu fördern, weil er entschieden hat, uns alles zu sagen und weil er entschieden hat, sein Leben einzusetzen. Und Geschwister, ich habe mich so oft versündigt, weil ich immer nur warte, bis jemand kommt und auf mich zugeht und dann wundere ich mich, dass ich keine Freunde habe. Wenn du in dieser Gemeinde bist und suchst Freunde, mach's wie Jesus. Such jemanden aus, fang an, den zu fördern, wie du kannst, nach Gottes Plan. Gib ihm Gottes Wort weiter und sei bereit, dein Leben einzusetzen. Und wenn nichts zurückkommt, dann denk dran, das tat der Herr Jesus bei Judas. Das tat der Herr Jesus bei den Jüngern ganz lange und erst am Ende seines Dienstes haben sie wirklich verstanden, was es bedeutet. Merk dir das, ein Freund ist jemand, für den du dein Leben einsetzt. Ein Freund ist jemand, den du aussuchst. Und wenn Gott es schenkt, dann wird der andere das irgendwann auch so machen wie du. Das wäre perfekt. So machen das Mamas und Papas, die lieben, nicht weil sie was kriegen, sondern weil sie wissen, das ist mein Job. Und so sollen wir das als Kinder Gottes machen. Und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Mahlzeit mit deinem mit der Liebessemmel. Danke für eure Geduld. Und wenn der Knoten im Hirn noch da ist, kannst du mich entweder später fragen oder du bittest Gott und gehst es noch einmal durch. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Güte, dass dein Sohn uns so sehr liebt, dass er all das für uns getan hat und dass es nicht an uns hängt, dass wir seine Freunde sind. Herr, wir sagen das so oft, dass er unser Freund ist, aber eigentlich hat er gesagt, wir sind Freunde, weil er alles gemacht hat und wir müssen uns fragen, ob wir wirklich bereit sind, das auch für ihn zu machen. Danke, dass du Geduld mit uns hast, Güte hast, dass dein Blut uns reinigt. Und ich bitte dich für die Gemeinde, dass die ein Licht der Liebe sind in Nürnberg. In Jesu Namen. Amen.